SRF 1.
Regionaljournal Ostschweiz. Mehr Geld in die Kasse spülen. Das will der Kanton St. Gallen mit zusätzlichen Steuerkommissären. Das Parlament sagt ja. Und ja, sagt das Parlament auch zu weiteren Sparmassnahmen. Unter die Räder kommen vor allem die Bildung und die sozialen Institutionen. Wieder zusammenspannen, das tun das Elektrizitätswerk Thurgau und Arbon Energie beim Bau eines Glasfasernetzes Arbon. Und später in dieser Sendung schauen wir ins angebliche Grab vom Bündner Freiheitskämpfer Jörg Jenatsch. Ist es oder ist es nicht? Die Wissenschaft ist ein Schritt weiter. Das Wetter morgen, es braucht eine Jacke, einen Schirm und eine Sonnenbrille. Am Mikrofon Martina Brassel. Was Deutschland, Griechenland und die USA machen, macht jetzt auch der Kanton St. Gallen. Er will Steuersünder besser aufspüren und so mehr Geld einnehmen. Das Kantonsparlament hat heute Ja gesagt zu zusätzlichen Steuerkommissären. Aus dem St. Galler Kantonsparlament, der Thomas Zuberbühler.
Fast 5,5 Millionen Franken pro Jahr gehen dem Kanton durch die Lappen. Und das nur, weil er die Steuererklärungen von seinen Einwohnerinnen und Einwohnern und den Firmen zu wenig genau anschauen kann. Das Gegenmittel der Regierung, 14 neue Steuerkommissäre. Für die SVP ist das aber der falsche Weg, hat ihrem Präsident, der Herbert Hauser, gesagt.
Dies ist ein Affront gegenüber Bürgerinnen und Bürgern, die in unserem Kanton arbeiten und Steuern bezahlen. Setzen wir darum weiter auf das bewährte System von Selbstdeklaration und Vertrauen zwischen Bürger und Staat und dehnen wir diese zusätzlichen 14 Steuerkommissäre ab.
Was eigentlich ziemlich klare Worte gewesen sind, haben beim grünliberalen Nils Rickert denn spezielle Bilder provoziert.
Wenn ich meinen Kollegen von der SVP zuhöre, dann sehe ich dieses Bild einer Eliteeinheit von Bluthunden, die von einem steuerrünstigen Finanzminister angetrieben werden, aus den unschuldigen Bürgern unverhältnismäßig viele Steuern herauszupressen.
Was bei dieser Massnahme ja gar nicht der Fall sei, es gehe da ja nicht um einen Vertrauensverlust zwischen dem Staat und dem Bürger, sondern um Steuergerechtigkeit. Ein Argument, das dann auch der Finanzdirektor Martin Gero nochmal aufgegriffen hat.
Wir wollen die Steuerkommissäre ganz gezielt einsetzen. Dort, wo wir auch entsprechende Erträge erwarten. Wo es aber auch notwendig ist, um im Interesse der Rechtssicherheit eben gerade einer Neidkultur entgegenzuwirken.
Trotzdem hat sich die SVP und ein Großteil von der FDP gegen den neuen Steuerkommissär gewehrt. Vergebens.
Der Thomas Zuberbühler. Mit ihm bin ich jetzt verbunden. Thomas Zuberbühler, bei den Steuerkommissären ist es um mehr Einnahmen gegangen. Im Fokus ist aber auch heute Sparen gestanden. Vor allem der Bildungsbereich ist unter die Räder gekommen.
Ja, da hat es vor allem die dritte Bildungsstufe gewünscht, also die Fachhochschule und die Universität. Die kommen in Zukunft zusammengerechnet 8 Millionen Franken weniger rüber als heute. Dass das einen Qualitätsverlust nach sich zieht, hat die Regierung sogar im Sparvorschlag drinnen geschrieben. Die Ratslinke hat darum die Sparmaßnahmen aus dem Programm kippen ohne Erfolg. Auch klar ist, dass es in Zukunft nur noch zwei Standorte gibt bei den Wirtschaftsmittelschulen. Die beiden Zierbruck und Wattwil, die fallen weg. Das hat die Regierung vorgeschlagen und das Parlament ist ihr auch da gefolgt. Und schon heute Vormittag hat das Parlament ja entschieden, wir haben in der Mittagssendung darüber berichtet, dass die katholische Sekundarschule von der Stadt St. Gallen, die sogenannte Fladen, vom Kanton ab 2016 kein Geld mehr bekommt.
Heute Vormittag haben die Parlamentarier ja auch entschieden, dass man bei den sozialen Einrichtungen wird sparen. Welche Einrichtungen hat es da am härtesten getroffen?
Ja, da haben sich Vertreter der Behindertenorganisationen vergebens gegen weniger Geld gewehrt. Solche Einrichtungen, die erwachsene Behinderte betreuen, aber überdurchschnittlich hohe Kosten haben, müssen also in Zukunft ihre Strukturen anpassen oder Leute entlassen. Jetzt, welche Heim das genau betrifft, das hat heute im Rat niemand genau gewusst. Und das Frauenhaus kommt weniger Geld über, das ist ja auch schon am Vormittag entschieden worden. Und das, obwohl das Frauenhaus, wo ja Frauen Zuflucht findet, wo die Haie zum Beispiel geschlagen werden, letztes Jahr mussten Leute abweisen, weil sie voll sind.
66 Entlastungsmassnahmen diskutiert das Parlament in dieser Sondersession. Gestern haben sie darum extra eine Stunde länger geschafft. Auch heute wollen sie bis um 10 Uhr am Abend diskutieren. Wieso denn nochmal so lange?
Ja, eigentlich wäre geplant gewesen, um bis um 6 Uhr machen, an beiden Tagen. Aber wer da zulässt, hat dann ziemlich schnell gemerkt, dass es unmöglich wird sein, um den Zeitplan einzuhalten. Von Seiten der SVP ist darum heute der Vorschlag gekommen, um die Redezeit auf 3 Minuten pro Parlamentarier zu beschränken. Die Idee hat aber zu wenig Unterstützung im Rat und die Diskussion dazu hat dann eben gerade nochmal 10 Minuten verschlungen, was zu einem Gelächter im Saal geführt hat. Dann hat sich das Parlament in einer Abstimmung für einen langen Abend eben bis um 10 Uhr entschieden, wie sie es gesagt haben. Aber auch da gibt es jetzt wieder ein Problem, weil gerade vor dem Parlamentssaal findet heute Abend das Festspiel vom Theater St. Gallen statt mit der Oper Attila. Darum hat es dann nochmal eine Viertelstunde lange Diskussion gegeben, was jetzt eben wichtiger sei, Theater draussen oder Beratungen drinnen da im Parlamentssaal. Darum ist jetzt heute Abend gleich schon am 8. Schluss und der Rest vom Sparpaket, das diskutiert den Rat dann in einer neuen Sondersession am 22. August.
Danke, Thomas Zuberbühler, live aus dem St. Galler Kantonsrat. Heute Abend geht es unter anderem noch um den Vorschlag von der Regierung, dass der Kanton soll mehr Blitzkästen anschaffen soll. Wie diese Massnahme im Kantonsrat ankommt, da hören Sie morgen Morgen im Regionaljournal Ostschweiz am 6:30, am 7:30 und am 8:30 hier auf SRF 1. Arbon wird bis 2025 voll mit Glasfasern erschlossen. Da machen Arbon Energie und das Elektrizitätswerk Thurgau zusammen. Die beiden haben in der Vergangenheit Krach gehabt. Arbon Energie bezieht den Strom seit ein paar Jahren von einem anderen Lieferant. CKT wollte von Arbon wegziehen. Das hat die Thurgauer Regierung aber verboten gehabt. Dafür hat sie gesagt, Arbon Energie müsse wieder mit dem EKT zusammenarbeiten. Ist das Glasfasernetz also ein erster Schritt für eine neue Zusammenarbeit? Da hat Philipp Gemperle vom Chef vom EKT, Markus Schüppach, wissen.
Das ist sicher ein erster Schritt von einer Zusammenarbeit, aber es ist nicht so zu verstehen, dass man in der Vergangenheit nichts zusammen gemacht hat. Also wir haben bereits in der Vergangenheit im Glasgeschäft miteinander gearbeitet. Und das ist jetzt sicher eine Richtung, wo man kann sagen kann, da kann man drauf aufbauen.
Aber ist jetzt da die Arbon-Energie auf Sie zugekommen? Oder haben Sie da auch nochmal Druck gemacht oder müssen offerieren? Wie muss man sich das vorstellen?
Schaut, also ich trenne das Geschäft von unserem Headquarter, von den Aktivitäten, die wir jetzt hier machen. Und ganz klar, weil das, was wir hier machen im Glasfasergeschäft, das dient schlussendlich der Stadt und dem ganzen Thurgau. Also, das ist das Angebot an alle Energieversorger und über die letzten paar Jahre sind wir aktiv gewesen und haben das Angebot eigentlich allen angeboten. Und Arbon Energie AG hat sich jetzt entschieden, hier mit uns zusammen zu arbeiten.
Die Regierung wünscht sich vor allem auch eine Zusammenarbeit im Energiebezug. Laufen da entsprechende Gespräche mit Arbon Energie?
In Bezug auf die Energie, da führen wir Hochgespräche. Es ist jetzt einfach so, dass dort hat Arbon Energie Vorzugskonditionen von ihrem Vorlieferanten, wo sie auch Aktionär sind. Und wir bieten grundsätzlich Marktpreise an. Ob wir jemals wesentlich günstiger sind als das Angebot, das jetzt Arbon Energie überkommt heute, das wird sich weisen. Wir bieten einfach einen Marktpreis an und ich hoffe natürlich irgendeinmal in Zukunft, dass ich ein Angebot machen kann, wo wir auch für die Energie, Arbon Energie, direkt beliefern können.
Der Chef vom EKT, Markus Schüppach, zu der Zusammenarbeit mit Arbon Energie im Glasfaserbereich. Die Frage gestellt hat Philipp Gemperle. Rund eine Viertelmillion Franken zahlt der Kanton Glarus dieses Jahr aus dem Lotteriefonds. 31 Gesuche hat die Regierung laut einer Mitteilung genehmigt. Rund 100'000 Franken gehen an Projekte innerhalb des Kantons. Am meisten kommt die Schuldenberatung der evangelischen Landeskirchen über, nämlich fast 63'000 Franken. Knapp 42'000 Franken kommt der Schweizerische Alpenclub SAC über. Im Pumpspeicherwerk Lindlimmeren in Lintal sind heute Morgen zwei Menschen gestorben. Ein Lastwagen ist auf das Mal weggerollt, in die Wand vom Stollen geprallt und erst ein paar hundert Meter tiefer unten stehen geblieben. Laut der Kantonspolizei Glarus sind dabei der Lastwagenchauffeur und ein Arbeiter gestorben. Wieso, dass der Lastwagen zum Mal davon ist, klärt die Polizei ab. Es ist der dritte tödliche Arbeitsunfall im Pumpspeicherwerk seit 2008. Schon Ende April ist ein Arbeiter ums Leben gekommen und ein anderer schwer verletzt worden. Heute Morgen hat es im Spital zu Flawil brennt. Die Feuerwehr Flawil war mit einem grossen Aufgebot vor Ort und hat die Notfallaufnahme evakuiert. 24 Personen mussten in Sicherheit gebracht und in andere Zimmer verlegt werden. Der übrige Spitalbetrieb war laut der Polizei nicht betroffen. Die Notfallaufnahme ist wieder offen. Das Feuer ist im Keller vom Spital ausgebrochen. Warum, ist laut der Polizei noch unklar. Die Ermittlungen laufen. Zum Sport. Jetzt ist es offiziell. Der Oscar Scarione und der FC St. Gallen gehen getrennte Wege. Der 28-jährige Spielmacher wechselt zu Kasımpaşa Istanbul in die höchste türkische Liga. Er hat dort einen Vertrag über 3 Jahre unterschrieben. Der Oscar Scarione hat 2,5 Jahre lang bei St. Gallen geshootet und ist in der letzten Saison mit 21 Goal Torschützenkönig in der Super League gewesen. Sie hören das Regionaljournal Ostschweiz auf SRF 1. Es war 20 vor 6 Uhr. Und jetzt lassen wir Geschichte wieder aufleben. Geschichte von Jürg Jenatsch. Im 17. Jahrhundert hat Jürg Jenatsch für die Freiheit vom Kanton Graubünden gekämpft. Sein Grab haben Wissenschaftler vor einem guten Jahr aufgemacht. Trotz modernster DNA-Analyse war aber nicht restlos geklärt, ob der Tote aus der Churer-Kathedrale wirklich der Jürg Jenatsch ist. Jetzt gibt es aber neue Ergebnisse. Silvio Lichti hat mit dem Manuel Janoscha vom Archäologischen Dienst Graubünden geredet und ihn als erstes nach den neuen Entwicklungen gefragt.
Im Oktober haben die Molekularbiologen von der Uni Zürich, die uns hier massgeblich unterstützen, haben sie gesagt, das Ergebnis ist unentschieden. Weil sie haben von den 23 Y-Chromosomen, die sie untersucht haben, haben sie 3 Abweichungen gehabt. Mittlerweile hat man aber auf der Uni Kiel hat man noch mehr biostatistische Auswertungen gemacht mit den gleichen Proben. Und sie kommen jetzt zu einem sehr viel positiveren Schluss. Das ist der momentane Stand. Ja, jetzt sagen sie, dass es 20 Mal wahrscheinlicher ist, dass er es ist, als dass er es nicht ist. Und insofern kommen sie jetzt eigentlich verbal zu einer ähnlichen Einschätzung, wie ich als Bauforscher schon vorher hatte, dass sie jetzt auch sagen, mit grösster Wahrscheinlichkeit ist das der Leichnam von Jürg Jenatsch.
Eine zweite Untersuchung von der Uni Kiel kommt jetzt eigentlich zum Schluss. Sehr wahrscheinlich ist es nicht. Ist es nicht?
Also es müsste wahnsinnig Zufall sein. Es müsste gerade nebendran, unmittelbar nebendran, nochmal ein Leich liegen, wo alles genau gleich wieder würde stimmen. Da kommt eben noch ein Indiz, ein sehr gutes Indiz dazu, und zwar der Bestattungsort selber innerhalb der Kathedrale. Es gibt die Quelle, eine zeitgenössische Quelle aus dem 17. Jahrhundert, die noch ein paar Tage nach dem Tod von Jürg Jenatsch ist geschrieben worden. Und die besagt, dass der Leichnam von Jürg Jenatsch unter der Orgel begraben worden ist. Und wir wissen eigentlich, wo die alte Orgel in der Kathedrale war, nämlich genau oberhalb von dieser Grabstelle. Und wenn ich es nochmal auf eure Frage zurückkomme, es müsste ein wahnsinniger Zufall sein, dass nebendran, unmittelbar nebendran, noch einer würde liegen, wo alles total genau gut würde passen.
Trotzdem, sie wollen nicht nur DNA, also sie suchen noch weitere Puzzlesteine, sage ich mal. Und zwar probiert man das Gesicht mit modernsten Methoden zu rekonstruieren. Also man weiß ja von Porträts, wie der Jürg Jenatsch ausgesehen haben soll. Hat man das Gesicht können rekonstruieren?
Das ist eigentlich eine sehr spezielle Wissenschaft. Das ist der Martin Häusler von der Uni Zürich, der das macht. Und der kann aufgrund von der computertomografischen Aufnahme, die wir gemacht haben, damals im Kantonsspital, hat er 3D-Fotografien gehabt, und aufgrund von denen kann er den ganzen Kopf und das Gesicht wiederherstellen. Und überhaupt kein Problem, sind für ihn die ganzen Gesichts- und Kopfmuskeln, also eine Schädelform gibt ihm genau vor, wie das muss aussehen haben. So wie er mir erzählt hat, tut er zuerst das aufgrund von diesen Angaben, ohne dass er irgendwelche alte Porträts anschaut, tut er das zuerst so machen, wie er das für richtig findet, wie ihm der Schädel das vorgibt. Und am Schluss schaut er dann die zeitgenössischen Porträts noch an und tut verschiedenste Weichteile, vielleicht, wenn es nötig ist, noch anpassen. Also Ohren, Nase, Lippen kann er nur sehr beschränkt oder gar nicht am Schädel ablesen. Aber er er macht es einmal und macht einmal eine Hypothese und kann dann aufgrund von zeitgenössischen Porträts eventuell noch gewisse Anpassungen machen. Wobei, auch, das möchte ich auch noch einschränken, die zeitgenössischen Porträts muss man auch vorsichtig sein. Auch bei denen ist es nicht unbedingt garantiert, dass sie wirklich ganz genau das Bild wiedergeben vom Auftraggeber. Man muss sich bewusst sein, der Jörg Natsch hat die Porträts selber in Auftrag gegeben. Und es ist verbrieft, dass wenn der Auftraggeber gefunden hat, meine Nase ist jetzt hier zu hakenförmig oder meine Ohren sind zu abstehend, hat er um Korrektur gebeten.
Also was man heute von Photoshop kennt, ist früher durchaus auch gemacht worden.
Ist gemacht worden und die Porträtisten haben das auch in dem Sinn angepasst.
Trotzdem sind schon Resultate rum, also hat man schon heute ins Gesicht von Jörg Natsch schauen können?
Der letzte Stand, den ich hatte, war noch nicht ganz so weit, dass man es wirklich das ganze Gesicht gesehen hat. Das ist wirklich noch im Tun.
Jetzt im Herbst soll die ganze Untersuchung von dem Natsch-Grab abgeschlossen sein. Was denn? Was ist denn geplant?
Also geplant ist im Verlauf vom Winter eine Publikation. Auf das schaffen wir Bearbeiter alle darauf hin. Wir möchten gerne eine Publikation machen, wo jeder sein Fachgebiet genau vorstellt. Und im Verlauf vom Frühling, Frühsommer, ist eine Ausstellung geplant zu diesem Grabinhalt, wo der Archäologische Dienst zusammen mit der Stadt Chur wird machen.
Jetzt noch machen wir noch einen Schritt zurück und die Frage ist, was bringt denn das eigentlich, wenn man jetzt weiss, dass der Jörg Natsch in der Kathedrale liegt oder nicht?
Ja, also dass er dort liegt, das ist jetzt nicht unbedingt, eben, ob er jetzt dort liegt oder auf einem Friedhof würde liegen, für die Allgemeinheit spielt das keine Rolle. Aber wir haben eigentlich ja, der absolute Ursprung von dem Ganzen war ja die Exhumierung von 1959, wo der Erik Hug damals gemacht hat. Und er hat ja sehr viel schon untersucht zu diesem Grabinhalt und ist aber zu keinem definitiven Schluss gekommen. Vor allem hat er seine Ergebnisse nie publiziert. Er hat ganz viel zusammengetragen gehabt. Er hätte das von meiner Meinung her unbedingt publizieren sollen, hat das aber nicht gemacht. Und wir sind jetzt 2009 mit Hilfe von Mitarbeitern vom Kloster Einsiedeln sind wir an seine Unterlagen hergekommen und das war eigentlich der Aufhänger gewesen. Wir hatten die Unterlagen in der Hand gehabt und haben gedacht, wir publizieren das jetzt, was er eigentlich damals hat ausgelassen. Und haben dann verschiedenste Fachleute angefragt, ob sie würden den Inhalt von diesem Material publizieren und alle haben dann unisono gesagt, wir tun nicht diesen Inhalt publizieren, sondern wir tun das nach neuesten Richtlinien und nach neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen, jeder für sein Spezialgebiet nochmal aufschaffen und geben es dann so raus. Und genau das läuft jetzt.
Sagt der Manuel Janoscha. Er leitet das Projekt, das das Geheimnis vom Grab von Jörg Natsch in der Churer Kathedrale lüften soll. Es ist 17:55 Uhr. Sie hören das Regionaljournal Ostschweiz auf SRF 1. Hier nochmal die Meldungen vom Tag im Überblick. Am Tag 2 der Spardebatten im St. Galler Kantonsrat hat das Parlament weitere Kürzungen gutgeheissen. Beiträge gestrichen werden vor allem bei den Behindertenorganisationen, beim Frauenhaus und bei den Schulen. Gleichzeitig hat der Kantonsrat Ja gesagt zu 14 zusätzlichen Steuerkommissären. Sie sollen die Steuersünder aufspüren und so mehr Geld in die Kasse vom Kanton spülen. Arbon wird bis 2025 voll mit Glasfasern erschlossen. Das machen Arbon Energie und das Elektrizitätswerk Thurgau zusammen. Es sei ein erster Schritt von einer Zusammenarbeit, heisst es bei den beiden Unternehmen. In der Vergangenheit haben sie Differenzen gehabt. Arbon bezieht die Energie nicht vom EKT. Das EKT wollte von Arbon wegziehen. Das hat die Regierung aber verboten. Im Pumpspeicherwerk Lindt-Limmeritz Lindtal im Kanton Glarus sind heute Morgen zwei Menschen bei einem Arbeitsunfall gestorben. Es ist der dritte tödliche Arbeitsunfall im Pumpspeicherwerk seit 2008. Schon Ende April ist ein Arbeiter ums Leben gekommen und ein anderer schwer verletzt worden. Jetzt ist es offiziell. Der Oscar Scarione und der FC St. Gallen gehen getrennte Wege. Der 28-jährige Spielmacher wechselt zu Kasımpaşa Istanbul in die höchste türkische Liga. Er hat dort einen Vertrag über 3 Jahre unterschrieben. Und warum dass es morgen eine Jacke, einen Schirm und eine Sonnenbrille braucht, das weiss der Gaudenz Fluri von SRF Meteo.
Heute Abend und in der Nacht kann es vielen Orten mal noch kurz nass werden, einzelne bleiben aber auch verschont. Morgen starten wir dann mit etwa 8 bis 10 Grad in den Tag. Es hat dann am Vormittag noch ein paar dickere Wolken rum und es kann dann dort auch mal noch kurz regnen, das besonders am Alpstein und auch im Sarganserland. Im Laufe des Tages trocknet es dann aber ab und es tut immer mehr auf und auch die Sonne zeigt sich da und dort auch mal für länger. Trotzdem wollen die Temperaturen nicht so richtig drauf. Zarbon und das Frauenfeld gibt es um die 18, Wattwil 15 und das Herisau 13 Grad. Am Donnerstag ist es dann vor allem in den Bergen zuerst noch freundlich, aus Norden kommen aber schon bald dicke Wolken daher, die bringen dann aber am Mittag auch wieder Regen. Die Temperaturen die gehen dann auf etwa 15, 16 Grad zurück.
Der Gaudenz Fluri. Das Regionaljournal Ostschweiz auf SRF 1. Im Netz finden Sie uns auch unter srf.ch, dort unter der Rubrik News auf Regional klicken. Und wenn Sie mögen, dann können Sie uns auch auf Twitter folgen. Verantwortlich für die Sendungen heute, Philipp Gemperle. Einen schönen Abend wünscht Martina Brassel.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.